Ja, guten Morgen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das zeige ich euch gleich. Als kleine Vorwarnung, wer das Bild nicht kennt, für den kann es etwas makaber aussehen, aber ich werde es euch erklären. Und zwar, das Bild heißt Trolley-Problem. Und das ist ein sehr bekanntes Bild aus der Ethik. Und da geht es um ein ethisches Problem. Dieses Bild oder dieses Problem ist sehr bekannt, gerade im Ethik- oder Religionsunterricht, wird in verschiedensten Fächern in der Uni immer wieder diskutiert und behandelt. Und zwar, es geht um Folgendes. Stellt euch vor, ihr seht einen Zug auf einer Gleise fahren. Und dann schaut ihr weiter, wohin fährt dieser Zug, und ihr seht, da sind 5 Menschen gefesselt auf der Gleise. Also das gefesselt, keine Ahnung, warum sie gefesselt sind, aber es soll halt zeigen, die können jetzt nicht einfach weglaufen. Und ihr steht nebendran und ihr könnt den Zug nicht aufhalten, aber was ihr machen könnt, ist da das Gleis umzustellen, dass der Zug auf ein anderes Gleis fährt. Das Problem ist, auf dem anderen Gleis liegt eine Person. Das heißt, was tut ihr jetzt? Würde man jetzt in dieser Situation den Hebel umlegen? Manche sagen, ja, natürlich würde man den Hebel umlegen. Wenn ich ihn nicht umlege, würden ja 5 Menschen sterben. Und wenn ich ihn umlege, würde eine Person sterben. Naja, 5 Menschen und eine Person, ja, die Sache ist ja klar. Aber ganz so klar ist es nicht, weil die eine Person, die würde ja überleben, wenn ihr nicht eingreifen würdet. Also da geht es darum, dass man überlegt, okay, kann man jetzt ein unbeteiligtes und unschuldiges Leben opfern, um andere zu retten? Und darf ich als Mensch überhaupt eingreifen? Wer bin denn ich, dass ich jetzt entscheiden darf, lege ich den Schalter um oder nicht? Wer bin denn ich, dass ich jetzt über Tod und Leben entscheiden darf? Also es ist so eine Spannung. Auf der einen Seite sagt man ja klar, wenn ich den Hebel umlege, gibt es 4 Überlebende mehr. Also ja, das macht Sinn. Auf der anderen Seite ist es gar nicht so einfach. Darf ich eingreifen? Soll man eingreifen? Kann man überhaupt Menschenleben an Zahlen abmessen? Also jeder Mensch ist doch gleich viel wert, und kann man das überhaupt machen und so. Und die Frage, darf man ein unschuldiges, unbeteiligtes Leben für viele andere opfern? Genau die Frage, die finden wir im heutigen Bibeltext. Das war mir nicht so bewusst. Der Bibeltext, das ist im Rahmen unserer Predigtreihe am Johannesevangelium. Im Johannes 11, 47 bis 57. Ich lese einfach mal den Text vor. Da versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: Was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Einer aber von ihnen, Kajaphas, der in jenem Jahr als Hohepriester war, sprach zu ihnen: Ihr erkennt überhaupt nichts und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr Hohepriester war, weissagte er. Denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Von jenem Tag an beratschlagten sie sich nun miteinander, um ihn zu töten. Darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern zog von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt namens Ephraim, und hielt sich dort auf mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa der Juden nahe, und viele aus dem ganzen Land gingen von dem Passa nach Jerusalem hinauf, um sich zu reinigen. Da suchten sie Jesus und sprachen zueinander, als sie im Tempel standen: Was meint ihr? Kommt er nicht zu dem Fest? Sowohl die obersten Priester als auch die Pharisäer hatten aber den Befehl gegeben, dass wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeigen sollte, damit sie ihn ergreifen können. Also das ist der Bibeltext für heute Morgen. Und der Text hier beginnt mitten in einer Situation. Der Text hat eine Vorgeschichte, darüber hat Philipp vor 2 Wochen gepredigt, und der Hintergrund ist folgender. Jesus hatte Lazarus, der schon seit Tagen tot war, wieder lebendig gemacht. Und daraufhin sagen manche Leute, ja klar, also dass jetzt hier ein Toter wieder lebendig wird, ist ein klares Zeichen Gottes. Jesus ist der verheißene Messias, also er ist der Retter, der kommen soll. Und andere hatten da Zweifel gehabt und sagen, nee, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und dieser Jesus, der sorgt nur für Ärger und Aufruhr, der stört irgendwie, der muss weg. Und da heißt es quasi in den zwei Versen vor unserem Bibeltext, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatten, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Also man sieht also, es gibt zwei Reaktionen der Menschen auf dieses Wunder, dass Jesus einen Toten wieder lebendig gemacht hat. Manche sind hingegangen und haben geglaubt und andere nicht. Wenn es so ein Film wäre und man sieht, Jesus macht den Lazarus lebendig, der kommt aus dem Grab und dann schwenkt die Kamera zu den Menschen und dann würde man in diesem Film sehen, einige gehen auf Jesus zu, gehen zu ihm und andere wenden sich ab. Und die Kamera in dem Film würde jetzt mit denen mitgehen, die sich abwenden. Und wir sehen dann quasi nach diesen Versen, einige gingen zu den Pharisäern und das ist dann quasi die Szene, von der wir heute lesen. Also wo es heißt, und da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun, denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Der Hohe Rat, das war der sogenannte Sanhedrin. Also dieses Gremium bestand wahrscheinlich aus 71 Mitgliedern und bildete die höchste jüdische Instanz. Also so wie man in Deutschland sagt, der Bundestag oder der oberste Gerichtshof. Also die Leute, die jetzt hier im Text sprechen, sind nicht irgendwelche Niemands oder so, sondern die Leute, die hier sprechen, sind die absolute Elite der Juden. Also hier geht's ordentlich zur Sache. Und die sind irgendwie ratlos. Also da heißt es dann, ja, was sollen wir tun? Also offensichtlich hatten sie was gegen Jesus und sie wollten nicht, dass er noch mehr Anhänger gewinnt und die Leute an ihn glauben. Sie wollten ihn loswerden. Aber wie schaffen sie das? Was sollen wir tun, fragen sie sich. Diese Frage haben sich nicht nur die Leute damals gestellt, sondern diese Frage, was soll ich tun, die gilt eigentlich auch jedem von uns. Also wie gesagt, gibt es eben zwei Möglichkeiten, wenn man Jesus begegnet oder wenn man an Jesus denkt. An der einen Seite kann man sagen, okay, man kann an ihn glauben, oder man kann ihn ablehnen. Die Frage ist also, wie reagierst du auf Jesus? Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich will ja an Jesus glauben, aber mir fehlen die Beweise. Wir hatten das letztens in den Vortragsreihen. Ist es wirklich so? Also die Menschen in diesem Text, die hatten den Beweis, Jesus hat einen Toten lebendig gemacht. Also welchen Beweis hätten sie noch mehr gebraucht? Das Ding war, sie wollten nicht an ihn glauben. Also da kann es noch so große Wunder geben, wer nicht glauben will, der tut es auch nicht. Und ich finde es schön und super, dass in der Bibel so viele gute Argumente zu finden sind, warum der Glaube an die Bibel Sinn macht. Und das Problem ist aber, diese guten Argumente werden uns niemals Sicherheit geben, wenn wir nicht glauben wollen. Die Frage ist genau, willst du an Jesus glauben? Interessant ist, dass diese Leute hier im Hohen Rat nicht gesagt haben, was sollen wir tun? Jesus behauptet, viele Wunder zu tun und es stimmt doch gar nicht. Das ist ein Lügner, der hat doch nur billige Tricks oder so. Nee, also dann wäre das Ganze kein Problem, dann hätten die das aufdecken können. Aber sie leugnen seine Wunder nicht, sondern die sagen eher, puh, der macht die Wunder und wir haben keine Ahnung, wie sollen wir darauf reagieren? In dieser Frage schwingt schon eine gewisse Verzweiflung mit. Warum handeln wir nicht schneller? Jesus tut ein Wunder nach dem nächsten und wir sitzen tatenlos rum. Er gewinnt immer mehr Anhänger und wir verlieren immer mehr Anhänger. Das Volk, das spaltet sich. Was sollen wir tun? Wir müssen was unternehmen. Und man sieht auch den Grund ihrer Verzweiflung. Ja, wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Also hier sieht man die eigentliche Angst. Sie hatten Angst, dass die Römer das Land wegnehmen. Die Juden, die hatten sich damals ja recht gut mit der Besatzungsmacht der Römer arrangiert. Also diese Abmachung, dieses Miteinander mit den Juden und den mächtigen Römern, sie hatten Angst, dass es Jesus kaputt macht. Dass die Römer dann sehen, Mensch, ihr habt das Volk ja gar nicht mehr unter Kontrolle und ihr seid ja gar nicht mehr die Chefs hier im Volk und das wird uns alles hier zu bunt, wir räumen jetzt mal hier den Laden auf. Das war ihre Angst, dass ein Aufstand entsteht, der blutig niedergeschlagen wird. Und diese Angst war auch berechtigt. Und auf der einen Seite ist es gut, dass die Führung des Land Israel nicht verlieren will. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ein Land oder eine Gruppe Führer hat, denen es nur darum geht, die Macht zu behalten, dann wird es wirklich schwer. Und das sieht man nicht nur damals, sondern das sieht man auch heute immer wieder. Wenn man Politiker hat, wenn man vielleicht irgendwie Leute hat, die einem übergeordnet sind, einen Chef oder sowas, wenn da Leute sind in so Machtpositionen, die nicht schauen, was ist das Beste für das Volk, was ist das Beste für die Mitarbeiter, sondern die nur darauf bedacht sind, ich will meine Macht erhalten, dann wird es wirklich böse. Diese Befürchtung der Juden hatten die Römer wahrgemacht. 70 nach Christus wurde der Tempel von den Römern zerstört. Ja, ihr Versuch, die Macht und das Land zu behalten, hat nicht geklappt. Aber ja, wieso hat es eigentlich nicht geklappt? Weil alle an Jesus geglaubt haben und dadurch das Land kaputt gegangen ist? Nee, ich glaube, das Gegenteil war der Fall. Weil die Leute Jesus nicht angenommen haben. Weil die nicht den eigentlich guten Weg gegangen sind. Weil wenn man schaut, ja, wie ist denn Jesus mit den Leuten umgegangen? Jesus hatte zum Beispiel Widerstandskämpfer, die Zeloten, in seinen Jüngerkreis aufgenommen. Und nicht, um mal eine schlagfertige Truppe zu haben, sondern er hat diesen Kämpfern Nächstenliebe beigebracht. Einem Petrus, der das Schwert gezogen hat, hat er gesagt, steck dein Schwert wieder weg. Jesus hat Nächstenliebe gepredigt, hat zwielichtige Randfiguren der Gesellschaft zu Botschafter der Liebe gemacht und der Vergebung. Jesus hat Zöllner, die durch und durch korrupt waren, wieder dazu gebracht, ehrlich zu sein. Und den Leuten sogar ihre Sache zu entschädigen. Also Jesus war ein Radikaler. Aber er war nicht radikal in dem Sinne, dass er gesagt hat, wir müssen die Macht ergreifen, sondern Jesus war radikal liebevoll. Jesus war radikal hilfsbereit, radikal wertschätzend und hat radikale Nächstenliebe gepredigt. Von daher ja, Jesus hätte das Land auf den Kopf gestellt. Aber ich bin mir sicher, wenn die Leute nach Jesus Anweisungen gelebt hätten, wenn sie an ihn geglaubt hätten, hätten die Römer nicht das Land weggenommen, sondern vielmehr hätten gesehen, wow, wie ihr lebt, das ist ja wirklich toll. Ihr macht's richtig. Und von daher sieht man, okay, die Juden haben ihr Land nicht verloren, weil sie an Jesus geglaubt hätten, sondern weil sie nicht an Jesus geglaubt haben. Und jetzt meldet sich einer zu Wort, der Hohepriester, der Vorsitzende von diesem Sanhedrin vom obersten Gerichtshof. Einer aber von ihnen, Kajaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr erkennt überhaupt nichts und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als das ganze Volk zugrunde geht. Ja. Erinnert ihr euch noch die Frage vom Anfang an dieses Problem? Darf man einen Menschen opfern, dass viele leben? Der Kajaphas sagt, der wird darüber lachen. Er sagt, natürlich, ist natürlich besser, wir opfern diesen Jesus, den bringen wir um die Ecke und dann ist Ruhe im Land und das Land wird nicht zerstört und die Menschen, die überleben alle. Also der Kajaphas sagt ganz klar, lieber opfern wir den einen für die Menge. Es hört sich fast so an, als ob Kajaphas wirklich verstanden hat, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Das war ja genau der Grund, warum Jesus gekommen ist. Und man könnte fast denken, dass er verstanden hat, dass Jesus dafür gekommen ist. Das ist ja eine zentrale Lehre in unserem Glauben. Aber es ist nicht der Fall. Also er hat es nicht gesagt, weil er so clever wäre, sondern er hat es gesagt, weil Gott durch ihn gesprochen hat. Dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr Hohepriester war, weissagte er. Denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Also Gott hat durch ihn gesprochen. Also Weissagen, das ist Gottes Worte an andere Menschen weitergeben. Also warum sollte Gott jetzt ihn ermutigen oder ihn dazu bringen, sowas zu sagen? Naja, weil Jesus sich freiwillig geopfert hat. Gott konnte durch ihn sprechen und sowas sagen, weil es seine freie Entscheidung war. Jesus hat sich freiwillig geopfert. Da heißt es, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also in diesem Beispiel, ja, ist es so, wie wenn Jesus auf diesem anderen Gleis als einzelne Person liegt. Und dieses ethische Dilemma wäre gar kein Problem, wenn man mit diesen Leuten sprechen könnte. Und wenn man jetzt mit diesen Leuten oder mit dem Einzelnen sprechen kann und sagen, ja, was soll ich tun? Soll ich den Schalter umlegen oder nicht? Wenn die einzelne Person sagt, ja, leg den Schalter um, dann werden die anderen gerettet. Dann wäre es natürlich emotional voll schwer, diesen Ding umzulegen, aber es wäre kein ethisches Problem mehr, weil diese Person freiwillig gesagt hat, okay, ich gebe mein Leben, damit die anderen leben können. Von daher, das wäre eigentlich die Lösung von diesem Problem, wenn man eben mit dieser Person sprechen kann. Also eigentlich ist es genau so, diese Person, die sich für die anderen opfert, ist Jesus. Und es ist schon so, wenn wir in die Bibel lesen, ja, wir sind nicht diejenigen, die am Hebel stehen. Also in diesem Beispiel sieht man immer wieder, dass wenn die Ethiker diskutieren, sagen die, ja, wir stehen am Hebel und soll ich den Hebel umlegen oder nicht? Aber wisst ihr was, wenn ich in die Bibel schaue, wir sind nicht die am Hebel, sondern wir liegen da auf dem Gleis. Und dann sieht die Lage schon wieder ganz anders aus, wenn du nicht mehr am Hebel stehst, sondern wenn du auf dem Gleis liegst und keine Möglichkeit hast, wegzurennen. Und genau das ist ja das Problem und das ändert ja alles. Dann, wenn man selber auf dem Gleis liegt, würde man sagen, kann bitte jemand diesen Zug umlenken? Wir werden hier sterben. Und genau das ist das, was Jesus getan hat. Jesus sagt, okay, Gott, leg du den Schalter um. Gott, ich opfer mich, dass die anderen leben können. Und ja, Gott hat den Zug umgelenkt, weil dieser Zug ist eigentlich Gottes Gerechtigkeit. Dieser Zug, der da auf uns zufährt, der uns das Leben kostet, ist Gottes Gerechtigkeit. Weil wir Sünder sind, weil wir Dinge in unserem Leben haben, die sündig sind, die falsch sind, die nicht zu Gottes Heiligkeit passen. Und weil Gott gerecht ist, muss er uns bestrafen. Und deswegen ist es wirklich so, wir liegen wie gefesselt auf diesen Schienen. Weil Gott ist ein gerechter Richter und er muss uns strafen und wir haben keine Möglichkeit, da irgendwie rauszukommen. Und von daher ist es wirklich lebenswichtig, dass Jesus sagt, weißt du, ich nehme Gottes Gerechtigkeit auf mich. Ich nehme Gottes Strafe, ihr hättet es verdient, ihr liegt da auf der Gleise, wo der Zug eigentlich hinfährt, aber ich nehme sie. Wo es ja auch heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen oder seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus ist aus Liebe gekommen und jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren. Das ist jetzt so ein bisschen das, wo dieses Beispiel hinkt. Also so Bilder haben ja immer manche Stärken und auch Schwächen. Also das passt nicht 100%, weil nach diesem Beispiel würden alle Menschen auf den Schienen gerettet werden. Das sehe ich in der Bibel nicht und auch in diesem Vers. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren. Also hier passt das Beispiel nicht. Also jeder Mensch muss für sich persönlich ja, das in Anspruch nehmen. Und ich finde es so schön, dass der Klaus ja dieses Lied, ja den Kontext von dem Lied, was wir vorher gesungen haben, beschrieben hat. Und das fand ich so eine schöne Erinnerung an Gottes Antwort auf das Leid. Weil Gott hat uns ja nicht versprochen, dass unser Leben ganz einfach wird und problemlos. Aber wir dürfen wissen, unsere Seele ist sicher bei ihm. Wir dürfen wissen, dieser Zug, der uns überrollen würde, wird uns nicht überrollen. Jesus hat es auf sich genommen. Und von daher finde ich, dass diese Perspektive eine sehr schöne und hoffnungsvolle Perspektive. Ja, und gerade weil nicht alle Menschen, die da auf den Schienen sind, gerettet sind, sondern jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, kommt die Frage vom Anfang wieder: Wie reagierst du auf Jesus? Und ich bin so froh, dass mein Leben sicher in Gott ist, weil die Strafe, die ich verdient hätte, Jesus getragen hat. Eine Riesenlast ist von meinen Schultern weg. Ich muss nicht mehr für meine Sünden vor Gott gerade stehen. Das könnte ich auch nicht. So viele Leute wollen selbst für ihre Sünden gerade stehen. So viele Leute sagen, ja, ich schaffe das schon. So schlecht war ich ja gar nicht. Ja, das wird schon, ach, Gott wird schon wissen, was er mit mir macht. Ich bin manchmal erstaunt, gerade, also wenn ich mit älteren Leuten, also da fällt es mir besonders auf, wenn ich sage, ja, weißt du, wohin du gehst? Ach, Gott wird schon wissen, was er macht. Also dieser Zug, der rollt da auf dich zu und du kannst es annehmen oder nicht. Im Text steht, denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Und jetzt hier ist eine schöne Anwendung auch für Menschen, die sagen, ja, ich habe das angenommen, ich bin verschont vor Gottes Zorn, ich habe Frieden mit Gott. Und da muss man sagen, ja, das ist jetzt, man ist jetzt nicht im luftleeren Raum, sondern Jesus sagt, ja, ich nehme das auf mich für euch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Also, oder manche übersetzen ja, die zerstreuten Kinder zu sammeln. Von wem spricht jetzt hier Gott? Ist jetzt hier vom Volk Israel die Rede? Manche denken schon. Ich denke, also auf jeden Fall, man sieht, Gott hat dem Volk Israel versprochen, dass er es wieder sammelt. Und das ist auch historisch schon geschehen. 70 nach Christus, der Tempel wurde zerstört. Fast 2000 Jahre lang war das Volk zerstreut. Und jetzt nach fast 2000 Jahren haben sie wieder ein Land und eine fast tote Sprache ist wieder aktiv geworden. Das ist in der Weltgeschichte einzigartig. Aber ich glaube, dass Jesus nicht davon spricht. Ich glaube, wenn hier Jesus von den Kindern Gottes die Rede spricht, dann spricht er von dir und von mir, vorausgesetzt, dass du gläubig bist. Also Jesus spricht ja von den Kindern Gottes und ein Kind Gottes ist man, wenn man gläubig ist, wenn man sich bekehrt hat. Von daher ist das, finde ich, eine schöne Anwendung für Gläubige, der Gedanke, Jesus hat uns nicht gerettet, dass wir Einzelkämpfer sind, sondern Jesus rettet uns und will, dass wir dann als die Geretteten zusammenstehen. Geistlich sind wir eine Einheit, geistlich sind wir eine Familie, ein Leib, so wie es in der Bibel beschrieben wird. Geistlich vor Gott sind wir zusammen. Das ist eine Tatsache, da kann man jetzt nichts dran rütteln. Aber es ist natürlich die Frage, leben wir denn das hier in der Gemeinde und auch über die Gemeinde hinaus, was geistlich schon da ist. Wenn wir geistlich vor Gott zusammen sind, eins sind, ist natürlich die Frage, leben wir das und sieht man das eigentlich auch in unserem Umgang? Und deswegen ist mir das immer so wichtig, das zu betonen, ja, Gastfreundschaft zu pflegen, enge Beziehungen in der Gemeinde aufzubauen, auf neue Leute zuzugehen, sich um andere zu kümmern. Das ist einfach, weil wir diese geistliche Realität haben, weil uns Jesus zusammengebracht hat, sollen wir das auch leben. Ich will euch eine kleine Aufgabe geben. Sprich heute mit einer Person nach dem Gottesdienst, mit der du noch nie geredet hast. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat mindestens eine Person, wo man sagt, oh, mit der bin ich irgendwie noch nie zusammengekommen. So. Also bin da vielleicht auch ein bisschen schüchtern, ich traue mich da nicht so. Und wenn ihr sagt, oh, ich traue mich nicht oder was soll ich dann sagen, dann geht ihr einfach hin und sagt, ach, wir sollten doch mit jemandem sprechen, mit dem wir noch nicht gesprochen haben und ich glaube, wir hatten noch nicht, oder? Und wenn ihr es wenn der andere sagt, ja klar, wir haben uns schon mal unterhalten, sagt ihr, ups, Entschuldigung, wie heißt du nochmal? Und vielleicht sagt der andere, ja stimmt, ich bin da ein bisschen schüchtern und du sagst, ja, ich bin auch schüchtern, aber wie heißt du eigentlich? Und von daher ist es eure Aufgabe, nach dem Gottesdienst, holt euch eine Tasse Kaffee und sprecht mit einer Person, mit der ihr noch nicht geredet habt. Kommen wir zum Schluss des Textes. Ach so, genau hier, wen will Jesus sammeln? Uns, genau. Also, von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern zog von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt namens Ephraim, und hielt sich dort auf mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa der Juden nahe, und viele aus dem ganzen Land gingen von dem Passa nach Jerusalem hinauf, um sich zu reinigen. Da suchten sie Jesus und sprachen zueinander, als sie im Tempel standen: Was meint ihr, kommt er nicht zum Fest? Sowohl die obersten Priester als auch die Pharisäer hatten aber einen Befehl gegeben, dass wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeigen sollte, damit sie ihn ergreifen könnten. Also jetzt, sie haben beschlossen, ja, wir bringen einen Menschen um, dass das Volk leben kann. Und dann suchen sie natürlich. Und Jesus, ja, geht weg. Jesus versteckt sich hier erstmal. Ich denke nicht, weil er Angst hatte. Also man sieht in der Passionsgeschichte, Jesus hatte vielleicht Angst, aber hat sich davon nicht leiten lassen. Aber ich denke, seine Zeit war noch nicht gekommen. Also später sehen wir, dass er mutig sich diesen Leuten stellt. Aber jetzt erstmal geht er weg von ihnen. Das Passa war nah und die Vorbereitungen laufen. Die Stimmung ist extrem angespannt. Da kommt das halbe Land, kommt dann nach Jerusalem rein. Es wuselt von Menschen, verschiedene Völkergruppen. Es ist einfach eine ultra geladene Stimmung, der Höhepunkt irgendwie im Jahr. Und von daher, in dieser geladenen Stimmung ist der Haftbefehl an Jesus ausgegangen, von den Juden. Man sieht, wie gesagt, später wird Jesus hingehen, aber es wird nach seinem Plan geschehen. Jesus ist kein Spielball dieser religiösen Elite. Jesus ist nicht abhängig davon, dass man sagt, oh, er hat jetzt irgendwie keine Chance gehabt, die haben ihn halt erwischt und dann, meine Güte, ist blöd gelaufen. Nee, Jesus geht nach seinem Plan. Und das finde ich auch ermutigend, dass Jesus nicht einfach nur sagt, oh, jetzt ist er ihnen in die Falle gelaufen und eigentlich wollte er noch 5 Jahre predigen, aber jetzt haben sie ihn erwischt. Nee, so ist es nicht. Jesus geht nach seinem Plan. Und das finde ich sehr ermutigend. Wie geht es weiter? Man sieht hier, der Text, der endet offen. Also bei Filmen oder Serien sagt man ein Cliffhanger, also wie an der Klippe ein offenes Ende. Man sieht hier, ja, der Haftbefehl geht aus. Und jetzt? Ich meine, in der Bibel sehen wir, wie es weitergeht. Ja, der Palmsonntag, Karfreitag und Ostersonntag sind nicht mehr weit. Jesus wird seinen Plan durchziehen. Er ist derjenige, der sein Leben hingibt. Aber die Frage, um wieder zurückzukommen, bleibt: Wie reagierst du auf Jesus? Wie reagierst du darauf, dass Jesus sich freiwillig hingibt? Regst du dich drüber auf? Leugnest du es? Das kann doch nicht stimmen. Suchst du Ausreden? Ach, ich bin doch gar nicht so schlecht, ich brauche ihn nicht. Willst du ihn vielleicht loswerden? Der soll sich bloß aus meinem Leben raushalten. Ich weiß schon, wie ich leben will. Oder sagst du, ja, ich brauche Jesus. Ich brauche einen Retter. Ich schaffe das nicht allein. Ich bin schuldig vor Gott und diese Schuld werde ich nicht los. Und wenn es dir so geht, dass du denkst, ja, ich brauche diesen Retter, dann kannst du wissen, genau dafür ist Jesus gekommen. Der Hohepriester Kajaphas im Text hat leider nichts gelernt. Wir sehen ihn später in der Apostelgeschichte 4, wie er versucht, die ersten Christen einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Er hatte seine Wahl getroffen. Er hat sich gegen Jesus entschieden. Wie reagierst du auf Jesus? Ich würde dir von ganzem Herzen wünschen, dass du sagen kannst, ja, er ist mein Retter. Amen.